Wenn mitten in unsere Vorbereitungen das Leben so einbricht, dann verwirrt das. Das macht Angst. Ihr geliebten Menschen, jetzt ist Advent. Eine Zeit, in der noch nichts fertig sein muss, sondern es beginnt ja erst. Eine Zeit, in der noch nicht alles geschmückt sein muss, denn es beginnt ja erst. Und auch eine Zeit, in der noch nicht alles hell sein kann, denn es kommt ja erst das Licht. Ich bin jetzt 54 und ich stelle fest, ich werde immer ängstlicher. Ich weiß nicht, wie es anderen Älteren geht oder die mal so eine Entwicklung in ihrem Leben überblicken. Eigentlich denkt man ja, je älter man wird, desto mehr kann man mit Dingen umgehen. Man hat schon einiges erlebt. Man hat vor allen Dingen auch erlebt, es wird dunkel und es wird auch wieder hell. Und eigentlich sollte man aus diesen Erfahrungen lernen. Und eigentlich sollten diese Erfahrungen einem mehr Sicherheit geben. Das tun sie auch. Aber gleichzeitig nehme ich zumindest wahr, ist auch trotzdem immer wieder Verunsicherung da. Vielleicht gerade deshalb. Weil man spürt, es ist nichts für immer. Auch nicht die Sicherheiten, die man hat, auch nicht die Erkenntnisse, die man von Zeit zu Zeit gewinnt. Und so ist auch das Fürchten, auch das Angst haben, das Verunsichertsein nie aus dem Leben raus. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Dunkeln. Ihr seid ja alles erwachsene Menschen. Habt ihr im Dunkeln Angst? Also jetzt nicht so wie früher. Wir hatten so einen langen Flur. Und ich war überzeugt davon, dass hinter den Vorhängen, in dem da standen so Besen und Staubsauger, ich war überzeugt davon, da wohnt irgendwas. Und das konnte mir keiner ausreden. Weil, ich weiß nicht, ich hatte da so eine Sicherheit und so ein Gefühl, da wohnt irgendwas und es wartet, bis ich alleine bin und dann kommt es vielleicht nicht raus, aber es wohnt da und das hat mir Angst gemacht. Also es ist nicht so, diese Angst meine ich nicht. Nicht diese Angst, dass ein Monster unter dem Bett oder was auch immer. Aber wenn es dunkel ist, man kann sich nicht orientieren, man ist vielleicht fremd oder das Bekannte wird einem fremd, dann ist irgendwas anders und man hat keine Kontrolle mehr. Da kann man sich auch als erwachsener Mensch schon fürchten. Und ich merke das immer, wenn so in meine geordneten Abläufe Dinge einbrechen, die alles verdunkeln und mir den Überblick nehmen und ich weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist, dann macht mir das Angst. Ich glaube, dass wir Erwachsenen das alle kennen, die Angst oder die Verwirrung. Man wacht auf nach einem verwirrenden Traum und weiß eine Weile nicht mal, wo man ist. Oder man hat irgendwie das Gefühl, da ist was in meinem Leben und ich kann das nicht benennen, ich kann es nicht fassen, aber es macht mir Angst. Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern es nicht aufgegeben haben, mir zu erklären, dass hinter dem Vorhang nichts wohnt. Mein Vater hat sich echt extra die Mühe gemacht, mal alles auszuräumen, um mir zu zeigen, was da drin wohnt. Die Spinnen, die haben mir keine Angst gemacht, die waren ja nicht gemeint. Aber also er hat versucht, dem mit Erklärungen beizukommen, was ja nicht verkehrt ist. Und manchmal wünschte ich mir, jemand würde mich als Erwachsenen auch mal zur Seite nehmen und mal alles so ausräumen und sagen, guck mal, Carmen, da sind das ist traurig und das ist schlimm und das ist eine Krankheit, das ist aber alles zu bewältigen, das muss dir keine Angst machen, das ist normal. Manchmal passiert das. Aber ich traue mich eigentlich schon nicht mehr zu sagen, wie früher, komm mal, ich habe Angst. Früher habe ich das gemacht, heute denke ich meistens, ich muss da irgendwie alleine durch, aber das stimmt nicht. Menschen haben Angst, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Auch schlaue und lebenserfahrene Menschen haben Angst. Manchmal sogar ein ganzes Volk. Und so eine Situation spricht der Prophet an, auf dessen Wort wir heute hören. Ich lese uns aus Jesaja 60, die Verse 1 bis 6. Diesem Text ist auch unser Monatsspruch für Dezember entnommen. Also an ein Volk, das im Dunkeln Angst hat, diese Worte. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedenkt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm getragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken und die jungen Kamele aus Midan und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Das Bedecken mit den Kamelen ist eine Metapher für Reichtum. Das verstehen wir nicht so, aber damals haben die Menschen das sofort verstanden. Ein Volk, das im Dunkeln ist, ein ganzes Volk, dem wird Trost zugesprochen. Warum ist dieses Volk im Dunkeln? Diese fremden Worte des Propheten müssen wir ein bisschen verstehen, den Kontext begreifen. Auch die Zeit, in der das gepredigt und verkündigt wurde, müssen wir ein bisschen kennenlernen. Im Jesaja-Buch sind Prophetenworte aus einem sehr, sehr langen Zeitraum zusammengefasst. Es besteht genau genommen aus drei Teilen, die in einem Buch zusammengefasst sind. Die ersten Ermahnungen und Predigten stammen noch aus der Zeit, bevor das Volk ins Exil geschleppt worden ist. Und spätere Texte reden dann zu dem Volk, das wieder aus dem Exil zurückgekommen ist. Auch der dritte Abschnitt. Und aus diesem letzten Abschnitt ist entnommen, was wir gerade gehört haben. Hier wendet sich Gott also an diejenigen, die schon aus dem Exil, also aus der Verschleppung in die Gefangenschaft, wieder nach Hause gekehrt sind, zurückgekehrt sind. Die Hörer dieser Worte sind Befreite aus Gefangenschaft. Sie sind endlich wieder daheim. Sie sind wieder daheim im eigenen Land. Und das verwundert, wenn man dann hört, dass die Lage so düster beschrieben wird. Dunkle Wolken bedecken die Erde, heißt es, und Völker leben in finsterer Nacht. Eigentlich würde man doch eine ganz andere Emotionalität erwarten. Freude, dass man wieder da ist, dass man wieder alles aufbauen will. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Heimgekehrten sind trostbedürftig. Sie sind zum Teil bitter enttäuscht, als sie zurückkommen in ihr Land. Voller Enthusiasmus sind sie zurückgekehrt. Über Generationen, das hat lange gedauert, bis man zurück durfte, hat man sich darauf gefreut. Und dann sind sie in der Wirklichkeit angekommen. Und die Wirklichkeit sah anders aus als ihre Träume. Die wirkliche Heimat war anders als die erträumte Heimat. Die Wirklichkeit sah so aus, dass sie niemand mehr erwartet hat, dass der Besitz der Familien zum Teil verteilt worden war, das Land war in andere Hände übergegangen, sie waren zum Teil unbehaust, sie waren fremd im eigenen Land. Und in der Zeit, in der sie nicht da waren, waren viele andere Fremde ins Land gekommen. Man fühlte sich also auch nicht mehr heimisch. Es gab viele Auseinandersetzungen. Aber mit der Dunkelheit meint der Prophet noch mehr. Den Menschen, also den Juden, die wieder zurückgekehrt sind, fehlt es an Gottes Kenntnis oder an Gottes Beziehung. Sie kennen und erkennen ihren Gott nicht mehr. Weil sie Gott mit seinem Wort und seinem Gebot nicht mehr beachten, fehlt es ihnen in ihrem Leben an Richtung und Ziel. Sie haben keine Orientierung. Und dafür steht dieses Bild, dass es dunkel ist um sie herum. Diesen orientierungslosen, im Dunkeln harrenden Menschen prophezeit Jesaja das Licht. Und nicht nur ein Licht, sondern die Herrlichkeit des Herrn, die über ihnen aufgeht. Es kommt dein Licht. Was ist dieses Licht? Was bringt so einem Volk Orientierung, Erleuchtung, Licht in finsteren Gedanken? Über dir leuchtet auf das Licht des Herrn, seine Herrlichkeit überstrahlt dich. So schwärmt Jesaja quasi. Also Gott selbst, seine Herrlichkeit. Und das ist der Grund, warum Jerusalem ja selbst so ein strahlender Magnet sein wird. Sehr schöne Worte. Das haben die Leute sicherlich gerne gehört, aber wie sah denn die Wirklichkeit aus? Zur Zeit dieser Worte liegt Jerusalem, das hier so beschrieben wird, dass aller Welt Menschen hinkommen, um dort zu sein. In Wirklichkeit liegt alles noch in Schutt und Asche. Es muss alles wieder aufgebaut werden. Nicht mal die Stadtmauern sind noch da. Also es gibt gar keinen Schutz. Alles muss wieder errichtet und wieder gesichert werden. Aber Jesaja sagt Gott selbst, seine Herrlichkeit, das wird der Grund sein, warum all dies wieder geschehen wird. Der Prophet beschreibt, was eigentlich kaum zu glauben ist, dass sie also aus allen Himmelsrichtungen kommen und dass sie ihr Bestes nach Jerusalem bringen. Und alle kommen, niemand bleibt zurück. Übers Meer kommen sie und die Karawanen ziehen nach Richtung Jerusalem, also daher die Fülle der Kamele. Und alle kommen nach Jerusalem, um da Gott zu begegnen und ihn zu ehren mit dem Wertvollsten, was sie haben. Und alle erzählen von Gottes großen Taten. So sieht es also aus, wenn sein Licht in der Dunkelheit strahlt und wenn sein Licht Sorge und Angst vertreibt. Schwer zu glauben. Ich glaube, die Menschen damals brauchten diese ermutigenden Worte, ebenso wie wir heute ermutigende Worte brauchen. Und gleichzeitig, und das passiert ja gleichzeitig, reiben diese ermutigenden Worte sich an der Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und man sagt, ja, Gott hat recht. Und gleichzeitig sieht es nicht so aus. Und damit muss man irgendwie klarkommen. Ich frage mich, wie diese Botschaft auf die Menschen gewirkt hat, die von den Träumen, die sie in der Gefangenschaft hatten, nun wieder angekommen sind in der Wirklichkeit. Und in der Wirklichkeit finden sie erstmal Trümmer vor. Enttäuschte und resignierte Menschen, die sich dann trösten lassen sollen mit einem Bild, mit einem prophetischen Bild. Macht Ihnen dieses prophetische Bild wirklich Mut? Können Sie daran glauben? Oder fühlen Sie sich vielleicht, und das kann ja passieren, von der Prophetie eher verhöhnt? Kann Gott mit so einer großen Zusage wirklich trösten? Vertreibt sein Licht dann wirklich Angst und Sorge? Das ist schwer zu sagen, wie das Wort des Propheten gewirkt haben mag. Allerdings glaube ich, dass es kein Zufall ist, dass wir heute, tausende Jahre später, diese Worte immer noch haben und bewahren und weitergeben und sagen, das ist das, was Gott uns sagen will. Und das tut er. Und ich kann mir das nur so erklären, dass diese große Wahrheit angefüllt ist mit lauter kleinen Wahrheiten, wo Menschen sagten, und genau das habe ich erlebt. Es war vielleicht nicht das ganz Große, es war vielleicht nicht der Frieden auf Erden und alles war gut. Aber in meiner eigenen Situation oder einer, die mir vertraut ist, habe ich erlebt, dass das stimmt. Dass es dunkel war und dann war er da. Und dann war es hell. Und es gab etwas, daran konnte ich mich orientieren. Manchmal erst in der Rückschau kann man das sehen. Da saßen wir im Dunkeln und in der Verunsicherung und in der Verzweiflung. Und dann haben wir die Erfahrung gemacht, da war er, da kam er, vielleicht durch einen Menschen, vielleicht durch ein Erlebnis, vielleicht einfach dadurch, dass wir es miteinander überstanden haben und durch die Dunkelheit durchgegangen sind. Es gehört ja zur Lebenswirklichkeit, dass wir Ängste haben und dass auch die Ängste nicht weggehen durch gute Worte, auch wenn sie von Gott kommen. Und dennoch haben wir diese Worte und sie tun etwas mit uns. Und wir bewahren sie und wir geben sie weiter als einen Schatz. Was bringt Licht in unsere Dunkelheit? Was tröstet uns? Was hilft uns, mit unseren Ängsten umzugehen? Dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, nicht mit Kamelen, aber mit Elefanten. Mit einem Elefanten. Die Geschichte geht so. Ein indischer Fürst ließ alle Blindgeborenen seines Landes zusammenführen und ließ ihnen zeigen, wie ein Elefant aussieht. Da standen nun die Blindgeborenen der Stadt um den Elefanten herum und betasteten ihn, ein jeder da, wo er gerade stand. Dann begab sich der König zu den Blindgeborenen und fragte sie, habt ihr erkannt, was ein Elefant ist? Ja, sagten sie. Und er fragte weiter, wie ist denn ein Elefant? Da sagten nun die einen, Der Elefant ist wie ein Tragkessel, so mit einem Henkel dran. So sprachen die, die den Kopf betastet hatten. Ein Elefant ist wie eine Schaufel, so sagten die, die ein Ohr des Elefanten betastet hatten. Ein Elefant ist wie ein Pflugschar, so sagten die, die einen Zahn von ihm betastet hatten. Wie eine Stange am Pfluge ist der Elefant, sagten die, die seinen Rüssel betastet hatten. Wie ein Pfeiler ist der Elefant, sie hatten sein Bein betastet. Wie eine Keule ist der Elefant, sie hatten seinen Schwanz in die Hand genommen. Wie ein Besen ist der Elefant, so sprachen die, die das Ende vom Schwanz gewählt hatten. Und sie gerieten miteinander in Streit, denn jeder meinte Recht zu haben, denn er traute seiner eigenen Erfahrung. Er hatte es mit eigenen Händen begriffen. Aber sie vermochten nicht, das Ganze zusammenzusetzen und zu erkennen, was in Wahrheit ein Elefant sei. Warum diese Geschichte? Die ist ja nicht sehr adventlich. Doch ist sie. Wir müssen im Dunkeln einander helfen. Denn niemand sieht alles. Und das erzählt diese Geschichte sehr anschaulich. Niemand sieht alles. Niemand hat alle Orientierung und niemand weiß alle Antworten. Niemand hat das Licht für sich allein. Wir müssen uns im Dunkeln helfen. Niemand hat auch den ganzen Glauben für sich allein. Und niemand hat den ganzen Christus. Niemand hat das Licht für sich allein. Wir brauchen einander. Wir brauchen das, was der andere gerade erkannt und verstanden hat. Denn was wir alleine erkennen und verstehen können, ist nicht das ganze Bild. Und wir brauchen das, was der andere gerade glauben kann. Denn das, was wir gerade glauben können, reicht oft nicht aus. Wir brauchen einander. In diesen dunklen, verwirrenden und oftmals auch beängstigenden Zeiten brauchen wir, um es fromm zu sagen, Christus im Anderen. Was heißt das? Das heißt, wenn du nicht beten kannst, und manchmal wird das so sein, dann wird ein anderer für dich beten. Und wenn du keinen Glauben hast, und das wird manchmal so sein, dann ist einer da, der mit dir glaubt. Und wenn du keine Worte hast, und das ist häufig so, dann wird ein anderer für dich reden oder, wenn er schlau ist, auch mit dir schweigen. Und das brauchen wir. Wir brauchen einander. Wir brauchen in der Dunkelheit den tätigen Beistand und die tröstlichen Zusagen und auch das weise Schweigen. Wir brauchen das Mitgehen, das Mittragen, das Mitleiden und auch natürlich das Mitfreuen. Wir brauchen gute Nachrichten. Wir brauchen Zeugnisse von handfestem Glauben und das ehrliche Nachfragen und Antworten, die nicht geschönt sind. Wir brauchen, dass wir Gottes Hände und Füße sein dürfen füreinander. Und wir brauchen, dass wir an seinen Zusagen festhalten miteinander. Und manchmal braucht es eben auch mutige und naive und vielleicht auch trotzige, die wie der Prophet Jesaja mitten in der Dunkelheit rufen, da ist er doch, da, da kommt er, auch wenn man noch nicht sieht. Ihr geliebten Menschen, das ist ja der Grund, warum wir hier immer zusammenkommen, weil niemand das Licht für sich alleine hat. Und es ist gar nicht so sehr die Frage, wenn ihr herkommt, was euch das hier gibt. Es ist auch die Frage, was ihr den anderen gebt. Dass du heute hier bist, das hilft auch den anderen. Wir brauchen einander, um miteinander zu glauben, das, was so groß ist, dass es unser Denken, Verstehen und Fühlen noch übersteigt. Dass nämlich Jesaja recht hat, dass die Herrlichkeit des Herrn aufgeht über uns. In diesen Tagen erst. Amen.